Bei den Chiligas haben wir uns des Häufigeren schon mit Machtverhältnissen beschäftigt. Machtverhältnisse aufgrund von Geschlechterunterschieden, also konstruierten Geschlechterunterschieden zwischen Männern und Frauen, was ja auch nicht weniger konstruiert ist. Und gerade so in alternativeren Kreisen geht es dabei dann oder fällt als Schlagwort Definitionsmacht. Und was ist denn überhaupt Definitionsmacht?
Definitionsmacht ist die Macht, Begriffe und ihre Bedeutung zu definieren.
Ich höre schon alle sagen, ein Baum, was ist das schon? Ein Stamm, Blätter, Wurzeln, Käferchen in der Rinde und eine manierlich ausgebildete Krone, wenn es hochkommt. Na und? Ich höre sie sagen, hast du nichts Besseres, woran du denken kannst, damit sich deine Blicke verklären wie die einer hungrigen Ziege, der man ein schönes, fettes Grasbüschel zeigt? Oder meinst du vielleicht einen besonderen Baum, einen ganz bestimmten, der, was weiß ich, womöglich einer Schlacht seinen Namen gegeben hat, etwa der Schlacht an der Zirbelkiefer? Meinst du so einen? Oder ist an ihm jemand besonderer aufgehängt worden? Alles falsch. Nicht mal aufgehängt. Na gut, es ist zwar ziemlich geistlos, aber wenn es dir solchen Spaß macht, spielen wir dieses alberne Spiel noch ein bisschen weiter, ganz wie du willst. Meinst du am Ende das leise Geräusch, das die Leute Rauschen nennen, wenn der Wind deinen Baum gefunden hat, wenn er sozusagen vom Blatt spielt, oder die Anzahl an Nutzmetern Holz, die in so einem Stamm steckt, oder meinst du den berühmten Schatten, den er wirft? Denn sobald von Schatten die Rede ist, denkt jeder seltsamerweise an Bäume, obgleich Häuser oder Hochöfen weit größere Schatten abgeben. Meinst du den Schatten?
Ich meine, Definitionsmacht sagt, dass Begriffe nicht einfach nur unschuldige Zuordnungen zwischen Begriff und Gegenstand sind, sondern dass die Definition dem Gegenstand eine gewisse Gewalt antut. Dass zum Beispiel die Definition des Baums durch den Tichler als potenzielle Balken dazu führen kann, dass der Baum zerschnitten wird. Die Definition des Baums als kleines Reich für Baumhäuser, für Kinder, ein Stück Freiheit bedeutet. Und das ist bei manchen Begriffen enger, bei manchen Begriffen weiter. Manche Begriffe sind umfassend und genau, andere alltäglich und unscharf. Und oft gehört zu dem Begriff dazu auch noch eine Wertung.
Besonders bei politischen Begriffen macht es einen großen Unterschied, wer die Macht hat, ihre Bedeutung und Wertung zu definieren. Deswegen unterliegen sie einem ständigen Kampf um Definitionsmacht. In diesem Kampf kann man grob drei Prozesse unterscheiden: neue Wörter für altbekannte Gegenstände, neuer Inhalt für bekannte Wörter und neue Wertung für bekannte Wörter und Gegenstände.
Neue Wörter für altbekannte Gegenstände. Zum Beispiel die Dolchstoßlegende. Der Begriff Dolchstoßlegende bezeichnet die Behauptung, die Reichswehr hätte den Ersten Weltkrieg nicht militärisch verloren, sondern habe aus dem eigenen Land, von Sozialdemokratinnen und Juden und Jüdinnen, den Todesstoß erhalten. Die Geschichtswissenschaft weiß, diese Behauptung wurde unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg von Reichswehrkreisen in die Welt gesetzt. Deswegen sagt sie Legende. Wer nun damit nicht einverstanden ist, nennt denselben Sachverhalt Dolchstoßthese. Gemeint ist dasselbe, gesagt wird es anders. Mit der neuen Definition wird aus der klaren Lüge eine diskutierbare These.
Zum Beispiel die Linke. Bis 2007 bedeutete der Begriff Die Linke einen ziemlich großen Brei aus verschiedenen Gruppierungen und Parteien. Von SPD bis MLPD, von den Autonomen bis zu den Trotzkisten konnte man sich darum streiten, wer dazugehört. 2007 hat sich eine ehemalige Staatspartei umbenannt. Seitdem bezeichnet Die Linke in der gesprochenen Sprache den Zusammenschluss von Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit und PDS. Ein genialer Schachzug im Kampf um die Definitionsmacht darum, was links ist.
Zum Beispiel schwul. Was der Begriff schwul bezeichnet, ist klar. Männer, die Sex mit Männern haben. Noch vor 20 Jahren war der Begriff ganz eindeutig eine Beleidigung und zum Teil sogar strafbewehrt, der bekannte Paragraph 175. Die Schwulenbewegung hat sich den Begriff positiv angeeignet und ganz offen gesagt, wir sind schwul, kommt doch her, wenn ihr ein Problem damit habt. Die Zuordnung von Begriff und Gegenstand ist dieselbe geblieben, aber die Wertung hat sich ein gutes Stück geändert.
Es wird deutlich. Begriffspolitik hat eine politische Wirkung, wenn nicht ein Ziel. Wer Dolchstoßthese sagt, will damit diskutierbar machen, ob nicht doch die Juden und Sozialdemokraten der Reichswehr in den Rücken gefallen sind. Wer seine Partei Die Linke nennt, formuliert damit ein Stück weit einen Alleinvertretungsanspruch auf diese politische Strömung. Und wer schwul von Beleidigung zu stolzer Selbstbeschreibung umdeutet, will damit mehr gesellschaftliche Teilhabe für Schwule und Lesben erheischen.
Wie gut das gelingt, ist immer eine Frage von Kräfteverhältnissen. Die Dolchstoßlegende hat die Geschichtswissenschaft, die Lehrpläne, die Schulbücher und fast das gesamte politische Spektrum außer ganz rechts hinter sich. Deswegen wird sich der Begriff Dolchstoßthese sicher nicht durchsetzen lassen. Schwul ist im Moment umkämpftes Terrain. Während man im Bundestag schwul offen sagen kann und es nicht mehr negativ gemeint ist, ist es auf Schulhöfen immer noch eine der häufigsten Beleidigungen.
Wir sehen, es kommt auf Kräfteverhältnisse an, darauf, wer hinter den jeweiligen Definitionen steht. Manche Leute haben viel Macht über bestimmte Begriffe, manche Leute haben wenig Macht und das liegt durchaus quer zur normalen politischen Macht. Insofern würde ich sagen, die Festlegung von Begriffen und die Wertung dieser Paare ist eine Frage der Definitionsmacht. Wer die Macht hat, einen Begriff, Bedeutung und Wertung zu definieren, hat damit die Macht, seine eigene Bedeutung im politischen Raum zu fixieren und damit seine Interessen durchzusetzen.
Im zweiten Teil geht es darum, was das Ganze jetzt mit sexualisierter Gewalt zu tun hat. Wenn es um sexualisierte Gewalt geht, bestehen FeministInnen darauf, dass die Betroffenen die Definitionsmacht haben sollten. Wieso eigentlich?
Wenn ein sexueller Übergriff bekannt wird, geht in der Regel gleich danach der Kampf um die Definitionsmacht los. Wer soll definieren, was passiert ist? Die Freunde des Täters fragen, hat sie es nicht provoziert? Ist er nicht eigentlich ein netter Kerl? Wieso ist sie überhaupt mit ihm nach Hause gegangen? Ist der Täter prominent? Präsentiert die Presse ihre Version der Vorgänge? Trägt sie beim Prozess einen kurzen Rock? Hatte sie in ihrem Leben einmal ein Verhältnis mit dem Täter? Das Gericht spielt eine besondere Rolle im Kampf um Definitionsmacht. Was hier entschieden wird, ist besonders relevant, weil die Definition unter Umständen ganz handfeste Konsequenzen hat. Der Richter nimmt für sich in Anspruch, eine ganz und gar neutrale Position einzunehmen.
Aber die Masse der Urteile zeichnet ein anderes Bild. Die wenigen Fälle, in denen die Täter vermutlich psychisch kranke, perverse Sexgangster sind und nachts im Park hinter dem Baum hervorspringen, führen zu harten Urteilen. Oft werden die Täter in Sicherheitsverwahrung gesperrt, ohne Chance auf Rehabilitation, sie werden öffentlich dämonisiert. Aber in mehr als drei Vierteln aller Fälle ist der Täter eben niemand, der im Park hinter dem Baum hervorspringt, sondern eher ein Freund oder ehemaliger Partner. Diese eher unauffälligen Täter werden in der Regel sehr milde bestraft, oft mit Bewährungsstrafen. Die Partnerschaft gilt schon per se als ein Ort, in der Frau damit rechnen muss, vergewaltigt zu werden. Denn wer sich, ein Zitat aus einem Urteil, aus freier Entscheidung in eine für sie verfängliche Situation begibt, ist mitschuldig. In der Ehe ist Vergewaltigung sowieso erst seit 1993 strafbar.
Es gibt also gute Gründe, die Neutralität des Rechtssystems anzuzweifeln. Denn auch der Staat hat ein Geschlecht. Hat man unter Richterinnen und Staatsanwältinnen auf Probe oder am Amtsgericht noch ein einigermaßen ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, nimmt die Frauenquote nach oben hin kontinuierlich ab. Das mit der Neutralität kann man also vergessen. Im Gerichtssaal urteilen Männer über Frauen. Das Problem ist dort sowieso nicht, dass einer etwas Schlimmes widerfahren ist, sondern dass die Rechtsordnung verletzt wurde.
Wer soll also definieren, was geschehen ist? Alle wollen mitreden, wenn ein sexueller Übergriff öffentlich wird. Alle wollen es definieren. Die Frage ist also gar nicht, ob die Definitionsmacht greift, ob man Anhänger oder Gegner der Definitionsmacht ist. Die Frage ist schlicht und einfach, wer kriegt die Definitionsmacht?
Das feministische Argument nun an dieser Stelle ist, dass in einer patriarchalen Gesellschaft die Betroffene sowieso einer männerdominierten Übermacht gegenübersteht. Die Männerkameradschaft zwischen dem Täter und seinen Freunden hat gute Kontakte und kann auf viele Ressourcen zurückgreifen, um die Betroffene wiederum zu diskreditieren. Gegen dieses bestehende Machtungleichgewicht machen Feministinnen die Definitionsmacht der Betroffenen stark. Die Betroffenen sollen definieren, was ihnen widerfahren ist.
Man hört an dieser Stelle die armen kleinen Männer weinen, dass sie jetzt andauernd ungerechtfertigt beschuldigt werden. Warum eigentlich? Warum in aller Welt sollte sich jemand gewollt in die schwache Position des Opfers bringen? Sexuelle Gewalt ist schambesetzt. Kein Mensch schämt sich gerne. Ist es nicht ungemein unplausibel anzunehmen, Betroffene würden sich in diese unschöne Rolle begeben, nur um dem Täter zu schaden? Und wieso wird an dieser Stelle mit zweierlei Maß gemessen? Bei rassistischen Übergriffen käme niemand auf die Idee, dem Opfer zu unterstellen, es habe den Täter provoziert. Bei keinem anderen Delikt ist es so, dass die Angst vor der ungerechtfertigten Beschuldigung größer ist als die Empörung über das Delikt selbst.
Letztlich ist doch die Frage, wie wir zur Selbstbestimmung stehen. Sollen Menschen selbst definieren können, was ihnen widerfahren ist? Wenn ja, muss die Definitionsmacht bei den Betroffenen sexualisierter Gewalt liegen.